Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch bei YouTube dabei seid. Wir wollen miteinander Gottes Wort hören. Wir sind mit dem Jüngerschaftskurs unterwegs in der Christusgemeinde, tatsächlich schon ziemlich weit. Wir sind schon fast im Landeanflug. Am 12.12. ist Ende, das ist gar nicht mehr lang. Und wir sind bei diesem Jüngerschaftskurs unter anderem bei diesem interessanten Thema angekommen, nämlich ergreife die Macht seiner Stärke, die geistliche Waffenrüstung. Ich weiß nicht, wie oft du darüber schon mal eine Predigt gehört hast oder ob du das in der Bibel schon mal gelesen hast. Und das wollen wir heute Morgen miteinander tun. Ich lese uns aus der Bibel, Gottes Wort, aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Paulus schreibt da an die Christen in Ephesus: Werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag und, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Seid also standhaft. Gürtet eure Hüften mit Wahrheit. Zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und, was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab, betet alle Zeit im Geist und dazu seid wach. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, dass mir, wenn ich den Mund auftue, das rechte Wort gegeben werde, um in aller Freiheit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun. Ihm diene ich als Gesandter in Fesseln, damit ich in ihm den Mut und die Freiheit gewinne, das Wort zu verkündigen, wie es meinem Auftrag entspricht. Gottes Wort. Es ist unfassbar, wie viele Probleme man hat, Situationen im eigenen Leben oder Situationen im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft, im öffentlichen Leben tatsächlich mit dem Teufel in Verbindung zu bringen. Das ist uns so fern. Und doch spiegelt sich etwas in der Realität wieder, wenn Menschen plötzlich feststellen, hey, da ist doch der Teufel los. Hast du bestimmt schon mal gesagt. Oder wenn Leute sagen, sie seien in des Teufels Küche geraten. An den Teufel glauben? Ich glaube nicht an den Teufel, aber ich rechne mit dem Teufel. Das ist so fremd. In der Regel wird die Frage nach dem Teufel eigentlich nur mit dem ersten Teil des Satzes beantwortet. Ich glaube nicht an den Teufel. Ist aber was anderes zu sagen, ich glaube nicht an den Teufel, aber ich rechne mit dem Teufel. Seit der Aufklärung vor 200 Jahren ist das mittelalterlich, irgendwie eigenartig, lächerlich, klingt wie so ein Ammenmärchen vom Teufel zu sprechen. Und dann kommen solche eigenartigen Bilder wie Pferdefuß, Hörner und Schwanz und man fühlt sich bis auf die Knochen blamiert, wenn man von dem Teufel spricht und andere Leute ganz milde lächeln. Wie, daran glaubst du? Und entsprechend ratlos stehen Leute auch da, wenn sie erleben, hey, da ist tatsächlich der Teufel los. Unter der Kappe des Hochoffiziellen, den Teufel gibt es nicht, hat der Teufel sich ehrlich ganz schön breit gemacht. Wer nicht vorhanden ist, ganz offiziell, der kann ganz unbemerkt handeln und sich einnisten. Wir erleben das tatsächlich. Wir erleben doch so eine Esoterikwelle. Wir erleben, dass Leute okkult unterwegs sind, sich gar nicht schämen. Tische rücken, Gläser rücken, sich gar nicht schämen, Tote zu beschwören, Spiritismus oder Satan anzubeten, schwarze Messen. Findet alles statt in unserem Land, findet alles statt in dieser Stadt und alles statt da, wo du lebst. Andere tausend Dinge, Aberglauben und Okkultismus, alles gesellschaftsrelevant, alles erlaubt. Tarotkarten, damit sind Kinder unterwegs, Jugendliche, Gruftis, all das gibt es, all das ist vorhanden. Das neue Zeitalter, wisst ihr alle, New Age, Esoterikmessen, Leute glauben alles Mögliche. Und darin hat sich der ganz personale Teufel und alle seine Helfer, Dämonen, ganz offensichtlich seinen Platz angenommen. Wenn wir heute als Christen sagen, das ist doch eigenartig, das kann man nicht mehr sprechen, darüber kann man doch nicht mehr reden, dann hinken wir echt unseren Zeitgenossen hinterher. Unsere Zeitgenossen haben damit überhaupt gar kein Problem. Warum nutzt Paulus wohl das Bild eines Kämpfers, wenn er den Christen in Philippi schreibt? Das Bild vom Kämpfer erklärt, warum, wenn man zum Glauben kommt, zwar eine Menge Probleme los ist, aber auch tatsächlich das eine oder andere Problem bekommt, wenn man im Glauben Gas gibt. Wenn man das mit Jesus wirklich ernst nimmt, dann wird man auch tatsächlich merken, dann wirst du merken, dass du angegangen wirst, dass du angefeindet wirst, dass du Gegenwind bekommst. Ganz normal. Das Bild eines Kämpfers zeigt uns, dass Christen unweigerlich Auseinandersetzungen erleben werden. Und du wirst die vermutlich auch tatsächlich erleben. Und es gilt, Angriffe auszuhalten und auch Angriffe auszuführen. Es gilt, sich nicht einfach zu ergeben. Es gilt, nicht auf der Strecke zu bleiben und geschlagen sich hinzulegen, sondern es gilt, darum ging es letzten Sonntag, aufzustehen und zu kämpfen. Und tatsächlich zu kämpfen in der Macht seiner Stärke. Wer zu Jesus Christus gehört, erfährt Angriffe des Fürsten dieser Welt. Wir sollten das bloß mal wieder ansprechen. Wir sollten diese Wirklichkeit nur tatsächlich wieder in den Augenschein nehmen, uns dessen tatsächlich bewusst werden. Wir sind umkämpft. Darum sind Christen gegenüber diesen Mächten keine Pazifisten, sondern wir haben zu kämpfen und wir haben Kämpfe auszuhalten und dann Land einzunehmen im Namen dieses Herrn. Und wer in diesen Kampf hineingeht, sich diesem Kampf stellt, muss Vorüberlegungen anstellen und genau das tut Paulus, nämlich in dieser Reihenfolge. Wer kämpft, muss Vorüberlegungen anstellen, nämlich zum strategischen Ziel und Umfeld. Was ist eigentlich los? In welchem Umfeld lebe ich tatsächlich? Und was ist denn das Ziel dieses Kampfes? Er muss sich überlegen, wer ist denn der Gegner? Und wie stark ist denn dieser Gegner? Und welche Methoden hat denn dieser Gegner? Und er muss sich überlegen, der kämpft, hey, wie sieht es eigentlich aus mit dieser Ausrüstung im Kampf? Und man muss sich überlegen, okay, wie gehen wir tatsächlich vor? Und genau in dieser Reihenfolge schreibt Paulus den Christen im Epheserbrief Kapitel 6 und wir tun gut daran, tatsächlich entsprechend zu handeln. Fangen wir mal an. Das strategische Umfeld, das schreibt Paulus den Christen in Ephesus und das wird bei den Christen in Moers und in Duisburg und in Rheinberg und wo wir alle leben, gar nicht anders sein. Das strategische Umfeld, Paulus, werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Also, zu den allgemeinen Voraussetzungen des Kampfes sagt Paulus hier einiges, nämlich das allererste, wer ist der Herr? Christen müssen wissen in dieser Welt und bei allen Kämpfen, die sie erleben und bei allen Anfeindungen, die sie erleben und bei jedem Gegenwind, den wir erleben, müssen wir wissen, wer der Herr ist. Der Herr, im Griechischen steht ja Kyrios, im Lateinischen heißt das Cäsar. Und Cäsar, das war der Weltenherrscher, der römische Herrscher. Und der Herr, Kyrios, oder der Cäsar, ist Jesus. Nicht die Herren dieser Welt, nicht die Situationen, die dich bedrücken, nicht Menschen, die dich bedrücken, nicht Mächte, die dich vielleicht bedrücken, haben die Herrschaft, sondern Jesus ist der Herr. Und das sollten wir nie vergessen. Jesus ist tatsächlich der Herr. Und es gibt nur diesen einen einzigen Herrn im ganzen Universum. Also bei allen Kämpfen, bei allem Gegenwind, bei aller Bedrückung, die du spürst, die wir spüren, steht eins fest, felsenfest: Jesus ist der Herr. Wollen wir das mal zusammen sagen? Jesus ist der Herr. Wenn du morgen ein Problem hast, wenn du ein blödes Gespräch hast mit dem Pflegedienst, mit einem Arzt, mit einer Mitarbeiterin beim Arbeitsamt und du fühlst dich irgendwie ausgeliefert und der Situation nicht gewachsen, wer ist der Herr? Jesus. Vergiss es nicht, Jesus ist der Herr. Das ist viel, viel mehr und noch viel wichtiger als alles andere, was du sonst noch wissen könntest. Jesus ist der Herr und daran ändert sich nie irgendetwas. Das steht fest. Und über diesen Herrn wird Folgendes ausgesagt und Paulus sagt das den Christen in Kolossä im 2. Kapitel, Vers 15. Die Mächte und Gewalten hat er ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ja, im Triumphzug hat er sie mit sich geführt. Welche Macht und welche Mächte uns auch immer bedrücken sollten, was dich auch immer fertig macht, wo du auch immer denkst, da setzt dich jemand oder etwas unter Druck und du bist dem nicht gewachsen. Paulus sagt den Christen, und wir müssen das auch wissen, die Mächte und Gewalten hat er ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ja, im Triumphzug hat er sie mit sich geführt. Die Christen in Kolossä, die wussten, was das bedeutet. Wenn das römische Heer gesiegt hat, dann wurden die Heerführer und die feindlichen Heere, feindlichen Soldaten in Rom feierlich zur Schau gestellt. Allen Leuten war klar, die Römer haben mal wieder gesiegt. Und Paulus sagt den Christen, du, es ist so klar, Jesus hat gesiegt. Wo und wann denn? Jesus hat gesiegt an seinem Kreuz. Er ist gestorben für die Sünde der Welt vor 2000 Jahren. Und dieser Sieg gilt. Und dieser Sieg ist errungen durch seine Auferstehung von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Und damit hat er jede Macht und jede Gewalt öffentlich vorgeführt. Jesus ist der Herr. Und ihm ist alle Macht gegeben. Heißt, der vollendete Sieg von Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten ist immer der Ausgangspunkt. Ist immer der Ausgangspunkt und immer der Punkt, auf dem wir tatsächlich stehen. Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, sind Menschen, die Anteil haben an diesem Sieg, sind Menschen, in denen dieser Herr lebt und in denen dieser Herr wohnt. Also heißt, der Sieg ist gewonnen und jetzt wird der Sieg nur noch durchgesetzt. Du musst nicht dafür sorgen, dass Jesus in deinem Leben irgendwie siegt. Du musst nicht dafür sorgen, dass Jesus in deinen Umständen irgendwie siegt. Du musst nicht dafür sorgen, dass du irgendwie mit Ach und Krach über Wasser bleibst. Du musst nicht aus eigener Kraft schwimmen und irgendwie wieder zu Kräften kommen, sondern Jesus ist der Sieger und jetzt wird dieser Sieg nur noch durchgesetzt. Sein strategisches Ziel ist sichtbar. Was ist denn das strategische Ziel von Jesus? Was verfolgt er denn mit seinem Sieg? Dass sich sein Reich in dieser Welt durchsetzt. Sein Reich, seine Herrschaft soll sich in dieser Welt durchsetzen. Also es wird nicht immer schlimmer und es wird nicht immer furchtbarer, sondern sein Sieg soll sich durchsetzen. Das ist sein Ziel. Es geht nicht darum, dass Gleiche mit Gleichen kämpfen, wobei der Ausgang des Kämpfes, wenn du kämpfst in deinem Alltag, ungewiss ist, sondern der Ausgang ist klar. Jesus hat gesiegt. Und wenn Jesus dein Herr ist und wenn Jesus in dir lebt und du in der Macht seiner Stärke stark bist, dann wirst du nicht untergehen. Dann wirst du nicht zertrampelt. Dann wird der Sieg von Jesus sichtbar werden. Glaubt das ein Mensch? Es glauben ein paar mehr. Ja, okay. Also du musst dich wirklich entscheiden, darum geht es gleich auch noch, dem Wort Gottes zu vertrauen und das Wort Gottes in deinem Leben tatsächlich zu bekennen. Also, Gottes Reich will Raum bekommen und bekommt Raum in dieser Welt. Und dafür sorgt Jesus. Jesus hat gesiegt. Und du musst diesem Sieg nicht nachhelfen. Er hat gesiegt. Wichtig ist, dass dieser Sieg in deinem Leben Raum hat. Also, Jesus hat diese Welt aus den Fängen der Finsternis erlöst. Nimm diesen Satz mit. Jesus hat diese Welt aus den Fängen der Finsternis erlöst. Das ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und das bedeutet, das Reich Gottes wächst. Es zieht sich nicht zurück. Jesus macht sich nicht vom Acker. Meine nicht, dass Jesus sich während Corona und sonstiger Unannehmlichkeiten sich vom Acker macht. Jesus ist der Erlöser und der Befreier und sein Sieg steht fest. Die Zeit des Teufels geht zu Ende und er weiß das. Kannst du zu Hause nachlesen, zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 12. Offenbarung 12, Vers 12 oder Offenbarung 20, 1 bis 3, 7 bis 10. Der Teufel ist angezählt. Er ist angezählt. Er kann nicht einfach wüten. Er kann nicht einfach wüten in dieser Welt. Er kann nicht einfach wüten in deiner Familie. Er kann nicht einfach wüten in deinem Leben. Er ist angezählt und er ist besiegt. Also, die erste Voraussetzung für den Kampf ist, Jesus ist der Herr. Klar? Der Herr ist wer? Jesus. Also unbedingt, Jesus ist der Herr. Die zweite Voraussetzung ist die Macht seiner Stärke. Es ist die Macht seiner Stärke und nicht die Macht deiner Stärke. Wir werden so geeicht im Beruf, so geeicht vorher schon in der Schule, so geeicht schon im Kindergarten und vielleicht auch schon zu Hause geeicht. Du musst stark sein, du musst dich durchsetzen. Du musst stark sein, zeig nur keine Schwäche. Es geht um die Macht seiner Stärke. Es geht um die Macht seiner Stärke. Wenn du sagst, ich bin gar nicht stark, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wo ich die Stärke herholen soll, die kriegst du auch nicht aus dir herausgezaubert. Die ist nicht so einfach in dir. Du musst nicht alles zusammenraffen, um stark zu sein, um irgendwie powern zu können. Hier sitzen Menschen unter uns, die können gar nicht mehr powern. Die haben gar nichts mehr an Stärke zu ziehen. Jesus ist der Herr, das ist die erste Vorüberlegung. Und die zweite Vorüberlegung ist, es geht um die Macht seiner Stärke. Hast du es gehört? Es geht um die Macht seiner Stärke. Es ist die Kraft seiner Auferstehung, die in dir wirken will. Die Kraft seiner Auferstehung will in dir wirken. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes und es ist die Kraft seines Heiligen Geistes. Er gehört mir nicht und dir auch nicht. Es ist sein Geist und sein Geist will in dir wirksam sein. Die Kraft seiner Auferstehung will in dir wirksam sein. Es ist die Macht seiner Stärke. Und Jesus will die Macht seiner Stärke nicht für sich haben. Jesus will, dass seine Gemeinde in der Macht seiner Stärke kräftig wird. Seine Gemeinde. Er will die Gemeinde ausstatten mit der Macht seiner Stärke. Jesus will seine Gemeinde dynamisch machen. Dynamisch. Wer will eine dynamische Gemeinde haben? Also ich schon, ist schon attraktiv. Wir sind nicht dynamisch, wenn wir einen Haufen Aktionen haben. Wir sind nicht dynamisch, wenn jeder von uns noch viel busiger wird als jetzt. Damit sind wir noch lange nicht dynamisch. Wir sind dynamisch mit der Macht seiner Stärke. Wie geschieht denn die Ausrüstung mit dieser Kraft? Mit der Macht seiner Stärke. Und das ist die dritte Vorüberlegung von Paulus, bevor das mit diesen Kämpfen überhaupt losgeht. Paulus sagt den Christen in Ephesus im 6. Kapitel, werdet dynamisch gemacht. Komisch, wir wollen immer dynamisch werden. Paulus sagt, werdet dynamisch gemacht. Das heißt, Jesus ist unter uns, er ist der Herr seiner Gemeinde und er macht uns dynamisch mit seiner Kraft. Also Christen, Nachfolger von Jesus, erhalten dieses Dynamit. Wer hatte schon mal Dynamit in der Hand? Gott sei Dank, niemand von uns. Kein verkappter Terrorist. Oh, wir sind bei YouTube. Hoffentlich ist das nicht so ein No-Go-Wort abgeschaltet. Also Dynamit. Ja. Seine Kraft ist Dynamit, dynamisch, macht uns hoch, hoch lebendig. Wer bekommt diese Kraft? Genau derjenige, der sagt, ich brauche sie. Genau derjenige, der sagt, mit meiner Kraft kriege ich das nicht gerissen. Genau derjenige, der sagt, Jesus, ich bin sowas in Problemen mit meinem eigenen Leben. Ich schaffe das nicht, über dich zu reden. Ich schaffe das nicht, meine eigene Lieblingssünde zu überwinden. Ich schaffe das nicht, dass deine Charaktereigenschaften in meinem Leben sichtbar werden. Da brechen immer so viele unangenehme Sachen in mir durch. Ich schaffe das nicht. Selbstoptimierung hilft nicht. Sich anstrengen hilft nicht. Was hilft, ist zu sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche deine Kraft. Ich muss dynamisch werden durch dich. Also Selbstaufgabe gilt nicht. Zu sagen, ich kann nicht, gilt nicht. Zu sagen, christlicher Glaube funktioniert bei mir nicht, gilt nicht. Sondern was gilt ist, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche das, dass ich durch dich dynamisch werde. Ich brauche die Macht deiner Stärke. Wer braucht die Macht seiner Stärke? Unbedingt. Also ich brauche die unbedingt. Und zwar tatsächlich jeden Tag ganz neu. Die gibt es nicht auf Vorrat. Du kannst die heute nicht bunkern für morgen. Das funktioniert nicht. Funktioniert ja nie, sonst bräuchtest du ja nur mal einmal am Tag zu essen und nie wieder. Wir können Kräfte nicht bunkern. Wir brauchen jeden Tag dieses göttliche Dynamit. Jetzt kommen wir zu den Gegnern, seine Stärke und seine Methoden. Also jetzt erst nimmt Paulus den Kampf und den Gegner ins Visier. So, dazu gehört als allererstes die Einschätzung des Gegners. Und dies zu tun, ist unbedingt realistisch, auch für Menschen, die Jesus nachfolgen. Du musst den Gegner schon kennen, du musst den schon in den Blick nehmen. Paulus, Epheser 6. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag und, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Also Paulus sagt, hey, okay, kümmern wir uns doch mal um die Namen. Namen sind im Neuen Testament, auch im Alten Testament, nicht Schall und Rauch, sondern wichtig, sie zu kennen, ins Visier zu nehmen. Okay, welche Namen werden denn hier genannt? Teufel, Mächte, Gewalten, Fürsten dieser Finsternis, Geister des Bösen in den Himmel. Okay, und was ist ihr Ziel? Paulus sagt, all diese versammelten Herrschaften wollen Böses anrichten, Verwirrung stiften und Christen zu Fall bringen. Verwirrung stiften, ja, kennen wir. Christen zu Fall bringen, ja, kennen wir auch. Und, Böses anrichten, ja, da fällt uns auch eine Menge zu ein. Und jetzt, Paulus sagt den Christen an, Johannes sagt das im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wollen wir das mal zusammen lesen? Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Zerstöre. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer zerstört die? Jesus. Nicht du, ich auch nicht, sondern Jesus. Dazu ist er gekommen. Das ist sein Job. Wir können uns damit einklinken, aber sein Job ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir haben vorhin gehört, dass Satan schon angezählt ist, dass sein Ende schon feststeht. Und wir haben miteinander gehört, dass er schon besiegt ist. Und jetzt die Methoden. Und das ist interessanterweise genau das Wort, das Paulus in Kapitel 11, in Vers 11 benutzt. Epheser 6, Vers 11. Lesen wir Matthäus 12. Jesus kennt was davon. Jesus hat seine Taufe hinter sich, hat die Stimme gehört, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, er hat eine richtig gute Zeit gehabt, richtig viel Segen, richtig gut. Und er wird interessanterweise vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und dort vom Teufel versucht. Er erlebt das dort. Und hier in Matthäus 12 erzählt Jesus seinen Jüngern, was passiert, wenn ein Mensch von bösen Geistern befreit worden ist. Wenn aber der unreine Geist aus dem Menschen ausfährt, streift er durch wasserlose Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, wo ich herkomme. Und wenn er es betritt, findet er es leer, gefegt und geschmückt. Dann geht er und holt 7 weitere Geister, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und lassen sich dort nieder. Und es steht um jenen Menschen am Ende schlimmer als zuvor. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Jesus sagt, es gibt gar kein Vakuum in uns. Es gibt kein Vakuum in uns. Wir sind irgendwie belegt, besetzt. Hoffentlich ist Jesus unser Herr. Und hoffentlich sind wir gefüllt vom Heiligen Geist. Hier wird deutlich, Menschen werden belastet, bedrückt. Es kommen Menschen in Abhängigkeiten und kommen da eigenartigerweise auch so ohne weiteres gar nicht raus. Menschen werden bedrückt. Menschen merken, hey, irgendwie stimmt hier was nicht. Es gibt es, dass eine bedrückende Atmosphäre ist. Und manchmal sagen Leute, kennt ihr vielleicht auch, hey, hier ist der Teufel los. Es ist nicht überall der Teufel los, aber an manchen Stellen ist tatsächlich der Teufel los. Und dann? Was ist dann? Bist du dann ratlos? Sagst du dann, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Sagst du dann, tja, die Gegenmethode. Das erste ist, werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Das ist die erste Gegenmethode. Darüber haben wir schon gesprochen. Die zweite Gegenmethode ist, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und die dritte Gegenmethode ist Gebet und Fürbitte. Also Paulus sagt, niemand, der zu Jesus gehört, ist irgendwie kraftlos, der Situation ausgeliefert, sondern es gibt Gegenmethoden. Und diese Gegenmethode, die sollst du anwenden und ich auch. Werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und das dritte ist Gebet und Fürbitte. Die Waffenrüstung Gottes. Ich lese uns nochmal aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 14 bis 18. Und Paulus sagt, Leute, zieht das an. Das ist euer Job. Werdet aktiv, lasst euch nicht gehen, lasst euch nicht runterkriegen, steht auf und kämpft. Seid also standhaft. Standhaft hat was mit Stehen zu tun. Stehen und stehen bleiben. Seid standhaft, gürtet eure Hüften mit Wahrheit, zieht an den Panzer der Gerechtigkeit. Tragt an euren Füßen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab. Betet alle Zeit im Geist und dazu seid wach. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen. Frage, keine Meldung jetzt. Hast du heute Morgen die geistliche Waffenrüstung angelegt? Oder gestern? Vorgestern? Oder lange nicht mehr? Oder vielleicht noch nie? Paulus fordert die Christen in Ephesus heraus und dich und mich auch. Also, Paulus stellt sich einen römischen Soldaten vor und gibt jedem Teil seiner Ausrüstung einen wunderbaren Nutzen für den praktischen Glauben im Alltag. Also ganz praktisch für deinen Alltag. Die römischen Soldaten waren omnipräsent, überall. Jeder und jede und jedes Kind wusste, wie ein römischer Soldat aussieht. Wer von euch kennt Asterix und Obelix? Ja, outet euch bitte. Ja, wunderbar. Also kennt ihr die römischen Soldaten? Oder vielleicht ja auch aus dem Geschichtsunterricht, schon lange her. Also jeder von euch kennt die. Es gibt Defensivwaffen und es gibt also zur Verteidigung und es gibt Offensivwaffen, also zum Angriff. Und beide müssen gebraucht werden. Und dazu gehört das tägliche Training, Jüngerschaftsschulung, tägliches Training. Das heißt, zum Glauben, Jesus nachfolgen, gehört auch tatsächlich das tägliche Training. Training, man trainiert im Alltag. Letzten Sonntag hatten wir, man trainiert im Boxkampf. Also, wenn du im Boxkampf bist und du willst stärker werden, dann kriegst du einen Mitboxer im Ring, der ein bisschen stärker ist als du. Und dann geht's los. Also unser Alltag ist Gottes Trainingsplatz für uns. Also deine Situation, deine bescheidene Situation vielleicht, nimm die doch wahr als Trainingsmöglichkeit Gottes mit dir. Gott will dich stark machen. Und stark werden wir im Kampf, im Gegenwind. Und stark werden wir, wenn wir schwach sind. Denn kann seine Stärke in uns stark werden. Interessant. Also Paulus fordert die Christen in Ephesus auf, zu den Waffenrüstungen Gottes zu greifen. Christen sollen das tun. Zu den Waffenrüstungen Gottes greifen. Mit welchem Ziel? Um am bösen Tag widerstehen zu können. Weiß nicht, wann dein letzter böser Tag war oder vielleicht hast du so einen bösen Tag in dieser Woche. Um am bösen Tag widerstehen zu können. Nicht unterzugehen, sondern widerstehen zu können. Also, welche Konsequenzen hat das für uns? Welche Konsequenzen hat das für dich? Offensichtlich doch, zur Waffenrüstung Gottes zu greifen. Und offensichtlich zu widerstehen am bösen Tag. Fangen wir mal an mit dem Gürtel der Wahrheit. Wer von euch hat einen Gürtel um? Ja, Gürtel ist wunderbar, die Hose rutscht nicht. Wenn die Hose rutscht, ist das ganz unangenehm. Ja. Schön, wenn deine Hose rutscht, meine rutscht auch. Das ist ein gutes Gefühl im Moment. Aber sie sollte nicht so viel rutschen. Okay, der Gürtel. Im Orient hatten die Leute lange Gewänder an. Zu Hause trugen sie dieses Gewand ohne Gürtel, schön lang. Aber wenn man sich unterwegs sein wollte, wenn man draußen sein wollte, wenn man einkaufen ging, wie auch immer, wurde das Gewand hochgerafft und mit dem Gürtel festgehalten, damit es nicht runterrutscht. Warum? Mit einem langen Gewand kann man sich nicht auf den Weg machen. Um sich auf den Weg machen zu können, muss man sich gürten. Also sich gürten war das Synonym für, ich mache mich auf den Weg. Also der Gürtel der Wahrheit bedeutet, ich mache mich auf den Weg. Ich stehe nicht nur auf, sondern ich verändere meinen Standort. Ich werde mich bewegen, deswegen nehme ich den Gürtel der Wahrheit. Ich breche auf. Was ist der Gürtel Wahrheit? Was ist der Gürtel der Wahrheit? Es ist das, was zugrunde liegt, also das Fundament. Das, was zugrunde liegt, das Fundament muss stimmen. Es ist die Wahrheit, zu der Gott steht. Und es ist die Wahrheit, die du dir aneignen musst und zu der du stehst. Und mit dieser Haltung gegürtet kannst du dich auf den Weg machen. Eben nicht aus Gottes Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Mit dieser Wahrheit des Wortes Gottes bist du bereit zum Aufbruch. Tatsächlich, jeder von uns ist mit diesem Gürtel der Wahrheit, wenn er den nimmt, bereit zum Aufbruch. Das heißt, Paulus sagt, Gottes Wort sagt, jeder von uns ist fähig aufzubrechen. Jeder von uns ist fähig aufzubrechen, seinen Standort, seine Situation zu verändern, verlassen, sich nicht einfach zu ergeben. Nämlich, Folgendes ist Wahrheit und ganz viele andere Wahrheiten. Zum Beispiel im Johannes 1, Vers 12 steht, weil du Jesus angenommen hast, bist du Gottes Kind. Du bist Gottes Kind, weil du Jesus angenommen hast. Wenn du Jesus angenommen hast, steht das fest. Upsala. Steht das fest, ganz ohne Frage. Egal, was du fühlst, egal, wie nah du Gott fühlst, egal, wie schwierig die Situation ist, du bist Gottes Kind. Und das hat Konsequenzen. Der Vater im Himmel ist dein Vater und er ist dein Versorger, weil du sein Kind bist. Das ist die Wahrheit. Eine andere Wahrheit, Johannes 3, Vers 16. Du bist von Gott geliebt. Du bist auf Gottes Seite. Hier steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Du bist von Gott geliebt. Ja, sagst du, meine Situation ist aber blöd. Du bist von Gott geliebt. Ja, aber ich fühle mich so alleine. Du bist von Gott geliebt und er ist auf deiner Seite. Er ist auf deiner Seite. Das ist Wahrheit. Das ist die Wahrheit, mit der du dich sozusagen umgürten musst, damit du aufstehen kannst und dich auf den Weg machst und aufbrichst. Oder Matthäus 28, 20. Das sagt der auferstandene Jesus, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel, klar. Und wo noch? Auf Erden. Das ist in Moers, in Duisburg, in Rheinhausen, überall. Tatsächlich. Heißt, Jesus ist jeden Tag bei dir. Ihm ist alle Macht gegeben auf der Erde und im Himmel. Ja, sagst du aber, ich fühle ihn nicht und dann sind wir wieder bei uns und ich bin so kraftlos und ich bin so schwach und ja, ich kann das nicht. Gürtel der Wahrheit bedeutet, du stellst die Wahrheit des Wortes Gottes über dein Gefühl, über das, was dir die Situation sagt, über das, was Menschen dir gesagt haben, über das, was irgendwie ganz tief in dein Leben gesunken ist. Ihm ist alle Macht gegeben auf Erden und im Himmel und das reicht. Oder Römer 5, Vers 1 und 2, du hast Frieden mit Gott und Zugang zu seiner Gnade. Das musst du zu Hause einfach mal lesen. Du hast Frieden mit Gott und Zugang zu seiner Gnade. Du bist aber gerade in so einer aufgeregten Situation. Du musst schnelle Entscheidungen treffen und von diesem Frieden spürst du gerade nichts. Und die Gnade scheint so weit weg zu sein. Du umgürtest dich mit der Wahrheit. Und das bedeutet, dieser Friede Gottes ist da. Und diese Gnade Gottes ist da in deinem Leben. Was du brauchst in deinem Leben, ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und dazu ist wichtig, dass du das Wort Gottes kennst, dass du es liest. Jetzt sagst du, ich habe keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Wenn du in der Macht seiner Stärke stark werden willst, dann wirst du das durch sein Wort in dir. Und dann ist das wichtig, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst, sein Wort zu lesen, so viel zu lesen, dass du so einen Satz für dich mitnimmst, aus dem du Kraft schöpfst. Werdet stark in der Macht seiner Stärke. Okay, für heute machen wir Schluss. Amen.